Ich freue mich besonders, Hans-Christian Danni hier begrüßen zu können. Er ist Künstler, Autor, Kurator, Medienproduzent, habe ich was Wichtiges vergessen? Autor verschiedener Bücher. Das letzte widmete sich Speed, der Droge und ihrer Verbindung mit ekstatischen Arbeitserlebnissen und militärischen Bereichen. Besonders gerne erinnere ich mich der Zeit, als Hans-Christian Danni und ich gemeinsam in der Redaktion der Zeitschrift Spuren hier an dieser Hochschule tätig waren. Es ist zwar schon einige Zeit her, ist aber in Erinnerung geblieben, und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist und referierst.
Ja, hallo, und auch ganz herzlichen Dank an Hans-Joachim Lenger und an all die anderen, die hier gemeinsam diese Veranstaltung ausgerichtet haben. Ich muss sagen, dass ich etwas verunsichert war, ob das überhaupt noch so haltbar ist, also diesen Titel, den ich jetzt, zu dem ich sprechen will oder soll, Die Pflicht zum Rausch. Vor 14 Tagen hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, das kann man gar nicht mehr so sagen, das müsste eigentlich eher Die Pflicht zum Substitut heißen. Diese Verunsicherung, funktioniert das? Die Verunsicherung.
Ja, ganz kurz hier ein.
Ja? Jetzt ist es besser, oder? Ja, ist es jetzt gut zu hören? So, die Verunsicherung kam durch einen Telefonanruf. Mich hat morgens jemand angerufen, den ich nicht kannte, und hat sich vorgestellt, er wäre von einem Trendforschungsinstitut in der Schweiz, und sie würden jetzt aufgrund, weil eine Epoche zu Ende gegangen sei, von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen einholen, wie sich das nun nach dem Ende dieser Epoche die Welt verändern würde. Und da wollte man was zu Sanitärtechnik wissen und zu Drogen und zu allen möglichen Aspekten des Lebens. Ich habe dann gelernt, dass in dieser neuen Epoche, zum Beispiel in der Sanitärtechnik, sehr viel gebogene Rohre sein werden. Warum, wurde dabei nicht erklärt. Ich habe dann erstmal irgendwie, ich werde nicht so oft von solchen Leuten angerufen und nachgefragt, was er denn genau meinte mit dieser neuen Epoche. Und ich hatte so eine Ahnung und fragte so, er meine, dass jetzt das mit dem Neoliberalismus vorbei sei. Sagt er, ja, sicher, klar, ist doch jetzt nach dem Börsencrash ganz, ganz deutlich. Und dann habe ich mir so überlegt, dass das eigentlich ja ganz interessant ist, mal mit so jemand darüber zu sprechen. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie man so Trends ermittelt. Und habe mich dann so langsam im Gespräch mit ihm da so ran angenähert. Und wir haben dann so eine Reihe von Begriffen versucht zu bestimmen, die sozusagen zukünftig nicht mehr so positiv besetzt oder negativ besetzt sein würden und welche, die positiv besetzt sein würden. Und es kam dann so zu so einer Zweiteilung. Das hieß, dass die negativ besetzten Begriffe vermutlich sein würden, das war alles dann noch sehr neu, der Neoliberalismus war ungefähr 5-6 Tage vorbei. Deswegen ist das jetzt sehr, sehr spekulativ gewesen. Jedenfalls die Begriffe, die negativ konnotiert gewesen wären und damit halt nicht trendwirksam wären Risiko, Überschreitung, Kurzfristigkeit, bedingt Selbstverantwortung und Selbstkontrolle. Positiv hingegen Transparenz, Nachhaltigkeit, Regulation, Kontrolle, Ruhe, Sicherheit. Dann habe ich mir diese Begriffe so angesehen und so ein bisschen weiß ich ja auch, wohin die Drogentrends, wenn es die denn überhaupt gibt, wobei es ja gar keine Trends in dem Sinne mehr gibt, darauf komme ich dann aber später noch, zusammengenommen und habe überlegt, was ist transparent, nachhaltig, reguliert, kontrolliert und würde beruhigen und für Sicherheit sorgen. Und das stimmt ziemlich überein mit dem, was im Moment der eigentlich am meisten anwachsende Drogenmarkt ist, nämlich der für Substitute, verschiedene Arten von Substituten. Und das habe ich dann gesagt und habe dann auch so 2-3 Substitute genannt und dachte irgendwie, ich hatte das jetzt so einigermaßen richtig gemacht. Und dann war so ein Schweigen des Trendforschers am anderen Ende der Leitung und ich merkte dann irgendwie, dass er nicht glücklich war mit dem Ergebnis meiner Antworten, habe das dann auch gesagt, das ist nicht interessant für Sie. Sagte, ja, das ist nicht interessant für mich. Und dann habe ich versucht, mich so langsam anzunähern, warum das nicht für ihn interessant wäre. Ich meine, ich hatte so eine Ahnung, weil Substitute halt nur bedingt Märkte generieren, beziehungsweise weil es Märkte sind, die sich selber generieren. Die müssen nicht extra konstruiert werden, beziehungsweise die werden nicht über Marketing generiert. Das hat er dann auch relativ bestätigt und eigentlich gesagt, dass das Substitut etwas ist, was an der Unterseite aller anderen Trends negativ mitläuft und sich auch multipliziert. Und deswegen werde ich jetzt den heutigen, es wird im Prinzip um das Gleiche gehen und vielleicht ist am Ende dann auch deutlich, warum der sowohl die Pflicht zum Rausch als auch die Pflicht zum Substitut hätte heißen können. Ich werde es ausgehend von Amphetamin und Methamphetamin einfach mal die Entwicklungsgeschichte von Substituten und Rauschmitteln, die das gleichzeitig sind, aber auch parallel etwas mehr zu Methadon und ähnlichen Substituten aus dem Bereich der Substitution von Heroin und Morphin sagen. Amphetamin ist, denke ich, so ein sehr gutes Beispiel, weil es einfach sehr viele verschiedene Gebrauchsweisen durchlaufen hat und eigentlich auch vom Anfang an überhaupt so erfolgreich war auf dem Markt, weil es etwas war, dem permanent neue Gebrauchswerte zugeschrieben worden sind. Amphetamin gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, war eher so ein Abfallprodukt der zweiten industriellen Revolution und wurde als auf den Menschen wirksames Mittel, das ist entdeckt worden von jemand, der Raffinerieverfahren entwickelt hat. Der hat sich nicht dafür interessiert, was passiert, wenn Menschen das nehmen, sondern einfach nur, wie man Kunststoffe herstellt, beziehungsweise wie man Stoffe veredeln kann. Entdeckt wurde es zuerst als Asthmamittel, das war in den 20er Jahren und kam dann 1933, also mitten auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Depression in den USA, auf den Markt. War ein unheimlicher Erfolg. Es war dem Hersteller relativ klar, dass es auch ein sehr anregendes Mittel ist, dass in dem Moment, wo man es höher dosierte, als die Packungsanleitung das vorgab, dass es noch ganz, ganz andere Wirkungen haben könnte. Das wurde mit einkalkuliert. Und die Zahl der Verkäufe ging sehr schnell weit über das hinaus, was man hätte, also was an Asthmakranken in den USA zu versorgen war. Der Hersteller Smith Klein, das ist heute die Firma Glaxo, da geht man, glaube ich, nachher dran vorbei, wenn man an der Hamburger Filiale, wenn wir da zu der Performance gehen, hat dann zwei sehr, sehr interessante Strategien entwickelt, die meines Erachtens auch bis heute noch für die Verbreitung von Pharmaka sehr wichtig sind, nämlich einerseits die Multiplikation der Gebrauchswerte einer Substanz und andererseits die Trennung bei der Erforschung von Gebrauchswerten für Pharmaka in die Forschung und Publikation. Das waren beide Strategien, die Pharmaindustrie bis dahin nicht kannte, wie es überhaupt auch eine so massive Verbreitung von Wirkstoffen bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hatte. Das heißt, es wurden damals sehr, sehr viele Forscher beauftragt oder bekamen Fördermittel, um nach weiteren möglichen Gebrauchswerten für diese Substanz zu suchen, um den Markt zu erweitern. Und gleichzeitig wurde das geteilt gefördert, das heißt, sie konnten forschen, war das Ergebnis im Sinne von Smith Klein, wurde die Publikation gefördert, ansonsten wurde die Publikation nicht gefördert. Das führte dann dazu, und dass eine riesige Fülle an Gebrauchswerten innerhalb kürzester Zeit entstand. Also von diesem Einsatzgebiet Asthma hat sich das innerhalb von 8 Jahren auf über 40 Anwendungsgebiete ausgewendet. Das ging dann gegen Parkinson, gegen Koffeemanie, gegen Rheuma als Diätmittel. Das war einfach so eine Fülle der Anwendungen, von denen dann aber kaum etwas übrig geblieben ist. Das war aber im Zeitraum von 20 Jahren. Es war zum Beispiel auch das erste Antidepressiva, was auf den Markt gekommen ist. Als Substitutionsmittel wird es zu dem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt, nur in so als Entwöhnungsmittel für Alkohol und für Zigaretten und bei Koffeemanie eben, was eine Krankheit ist, die wir heute nicht mehr kennen. Parallel gab es so eine Entwicklung in Deutschland und da wird es eigentlich sehr, sehr interessant. Die Deutschen haben damals Amphetamin importiert aus den USA und waren sich natürlich im Verlauf der 30er Jahre darüber bewusst, dass das mit dem Import relativ schwierig werden würde in den nächsten Jahren, weil einfach der Plan war, einen Krieg zu eröffnen gegen sehr viele Länder. Und deswegen hat es damals so einen technologischen Trend hin zu Kunststoffen gegeben, also Deutschland als sehr rohstoffarmes, kleines Land, das sich selbst versorgen wollte, hat dann angefangen, Dinge wie Perlon zu entwickeln und eben auch ein Mittel, mit dem man ohne Rohstoffe dieses an und für sich auch schon künstliche Amphetamin herstellen kann. Das Ergebnis war dann Methamphetamin. Und Methamphetamin ist etwas stärker als Amphetamin, das hat ein zusätzliches Molekül und dadurch überwindet es die Filter vor dem Gehirn schneller und wirkt stärker zentral nervös. Das war dann relativ klar, dass dieses stärkere Mittel als Asthmamittel nicht geeignet war und deswegen musste man wiederum neue Gebrauchswerte erfinden und hat es dann angeboten, einerseits als Antidepressiva und andererseits aber als Substitutionsdroge. Und das ist so die erste industriell hergestellte massenhafte Substitutionsdroge. Es gab im Dritten Reich einfach ein sehr massives Problem mit Kokain und mit Heroin. Es gab einfach sehr viele aus den 20er Jahren noch Abhängige. Und die sollten zukünftig nicht mehr Dinge, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden, sondern direkt in der Apotheke die Möglichkeit haben, diese Mittel zu beziehen. Das war Teil des gleich nach der Machtergreifung erklärten Krieges gegen Rauschgift, so wurde das genannt. Und dieser Krieg gegen Rauschgift hat die Blaupause auch für den späteren War on Drugs geliefert. Sowohl beim Einsatz der Substanzen, als auch bei dem bei einfach bestimmten ganz vielen Methoden. Also die Substitution hat es vorher gegeben, aber nicht in der massenhaften Verbreitung und nicht als Industrieprodukt und auch nicht, und das ist, denke ich, das ganz entscheidende Moment, dass Drogen in dem Moment, also es geht da nicht im geringsten darum, Menschen, dass die ohne Drogen leben oder dass sie meinetwegen in Anführungszeichen gesünder leben, sondern es geht einfach darum, dass die Drogenzufuhr auf kontrollierten Wege stattfindet. Dass man immer permanent Einblick hat, wer wie viele Drogen nimmt, dadurch, dass man eine Ersatzdroge zur Verfügung stellt. Was interessant dann auch ist, dass sich gleichzeitig die Anwendung in Deutschland nochmal zusätzlich ausgeweitet hat, nämlich in der Form, dass die Wehrmacht Experimente gemacht hat mit diesem Methamphetamin und da gab es eine Auseinandersetzung, es gab einfach eine Pro-Methamphetamin-Fraktion und eine Contra-Methamphetamin-Fraktion innerhalb der Wehrmacht. Da ging es darum, wie weit das als Disziplinmittel quasi für Soldaten, um die länger am Stück kämpfen zu lassen, sinnvoll einsetzbar wäre. Die Kontrafraktion hat so argumentiert, dass sie gesagt hat, das drängt das Bewusstsein der Erschöpfung nur zurück und irgendwann kommt es zu einer so starken Aushöhlung der Soldaten, dass die viel erschöpfter sind. Es hat sich dann aber die Pro-Fraktion durchgesetzt und die Blitzkriege zum Beispiel wurden schon unter ganz, ganz massivem Einsatz von Methamphetamin geführt. Also es waren in den ersten 4 Kriegsmonaten 29 Millionen Einheiten, die an die kämpfende Truppe ausgegeben wurde. Wenn man das runterrechnet auf eine kämpfende Truppe von 500.000 Leuten, ist das eine sehr, sehr hohe Frequenz, mit der eine sehr starke Droge gegeben wurde. Da gibt es auch einen Moment, nämlich die Annahme, also es war auch sozusagen die Frage, wie weit kommen dann die Soldaten mit den gesamten Nebenwirkungen und auch mit dem Aspekt der Abhängigkeit zurecht. Da war die Argumentation der Pro-Methamphetamin-Fraktion, unter militärischer Aufsicht gibt es kein Problem mit Abhängigkeit. Wobei dass der Begriff Abhängigkeit im Dritten Reich nicht verwendet wurde, sondern der Begriff der Sucht, den ich auch sehr wichtig finde für den Umgang mit Drogen in der Kontrollgesellschaft oder in der sich da ja schon anbahnenden Kontrollgesellschaft, nämlich dass der Begriff der Sucht geht zurück auf das althochdeutsche Wort Sud und das führte dann später zu dem Wort Seuche. Das heißt, es ist eine klar, die Abhängigkeit von Drogen wird eindeutig als Krankheit, als etwas, was sozusagen nicht der Kontrolle des Einzelnen unterliegt und etwas, was sich epidemisch ausbreitet. Aber die Annahme war halt, innerhalb dieser, bei dieser kontrollierten Vergabe, innerhalb unter militärischer Aufsicht, würden diese Probleme nicht eintreten. Das war nicht ganz richtig. Es gibt dann einfach gerade in diesen extremen Situationen der Einschließung, nämlich bei den Soldaten bei den U-Boot-Einheiten, gibt es sehr ausführliche Berichte, dass die innerhalb der in den U-Booten anfingen zu halluzinieren und einfach Dinge sahen, die es dort nicht gab oder die von den anderen nicht wahrgenommen wurden. Das hat dann später um 41 zu einer Reduktion des Methamphetamineinsatzes geführt, der aber auch in einer so gesamtdeutschen Welle der Gesundheit zu sehen war. Das war damals auch die, es wurde der, die Industrie angewiesen, nicht mehr Tabak herzustellen. Da gibt es diese bekannten Anweisungen an Remsma. Es wurde gesagt, man sollte mehr Schwarzbrot essen und all diese deutschen Vorstellungen von Gesundheit griffen da sehr stark. Eine andere Auswirkung des war, das gibt ja von Clausewitz diese bekannte These, dass der Feind bestimmt im Krieg die Waffen, dass die anderen kriegführenden Nationen sich auch entschlossen haben, Methamphetamin einzusetzen. Also die Briten haben dann eigenes Methamphetamin entwickelt in Japan, woher diese Entwicklung eigentlich kam, wurde massiv Methamphetamin eingesetzt und es führte zu so einer Ausbreitung. Es gibt so in der deutschen Medientheorie so ein bisschen die These, der Krieg ist der Vater aller technologischen Entwicklungen. Das kann man im Falle von Methamphetamin ganz deutlich sagen, dass es nicht so ist. Es ist eine zivile Entwicklung, die sich das Militär angeeignet hat, der sie auch nichts weiteres hinzufügt. Es gibt also keine Art der Weiterentwicklung von Methamphetamin während des Zweiten Weltkrieges. Auch diese, man hätte ja probieren können, diese Halluzinationen irgendwie durch andere Zusammensetzungen in den Griff zu bekommen. Da gibt es nicht die geringste Entwicklung. Es ist also einfach nur eine reine Abschöpfung einer technologisch vorhandenen Entwicklung. Denn ich denke, als sowas kann man Drogen ganz klar beschreiben, als Körpertechnologien, die dann eingesetzt werden. Es gibt eine Parallelentwicklung, die vielleicht den Begriff des Substituts auch nochmal deutlicher macht, die relativ unbekannt ist. Ende der 30er Jahre wurde bei Bayer ein Ersatzopioid entwickelt, also ein Ersatzstoff für Menschen, die opiumabhängig sind oder die morphinabhängig sind. Das ist heute bekannt als Methadon. Der wurde im Dritten Reich nicht eingesetzt, weil die Entwicklung einfach nicht als abgeschlossen betrachtet wurde. Das ist aber einfach eine Parallelentwicklung und es ist eine Form des kontrollierenden Substituts, die das heute ja auch eine sehr, sehr große, den meisten wahrscheinlich geläufiger ist. Methadon ging dann als Kriegsbeute in die USA, genauso wie fast alle andere Drogenforschung, die im Dritten Reich gemacht wurde, und wurde Anfang der 70er Jahre als sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Kriegs gegen Drogen eingesetzt. Die große Innovation, die der Zweite Weltkrieg gegenüber Drogen geleistet hat, war eigentlich im Wesentlichen die der Popularisierung und auch die der Popularisierung der Zweckentfremdung. Gerade bei Methamphetamin kann man beobachten, wie das auch einfach massiv als zweckentfremdet wurde und eine eigene Währung gebildet hat. Das wurde so ähnlich wie Zigaretten getauscht und hat einfach so eine Einheit gebildet, mit der Handel getrieben wurde. Und es hat einfach dazu geführt, dass man kann so etwas beobachten wie eine Ausweitung, haben fast alle Kriege, das gleiche hat man mit Kokain im Ersten Weltkrieg gehabt, das hat man mit Cannabis in den napoleonischen Kriegen gehabt, dass Kriege immer zu seiner Verbreitung und Popularisierung führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieses schon eigentlich bekannte Medikament, also noch wesentlich bekannter und läuft relativ normal mit, passt auch so in diesen ideologischen Zeitgeist einer sehr affirmativen Haltung zu Technologie und wird sehr, sehr frei verkauft und sehr, sehr günstig verkauft. Das spielt auch dabei eine große Rolle, dass Amphetamin und Methamphetamin extrem billige Drogen sind, dadurch auch Drogen, die neue Schichten erschließen. Also es war zum Beispiel auch für bestimmte Jugendbewegungen einfach sehr viel günstiger, Amphetamin oder Methamphetamin zu nehmen, als Alkohol zu benutzen, der für sie einfach nicht erschwinglich war. Das sind so Verhältnisse, die teilweise 1 zu 10 liegen. Also die gleiche Menge Alkohol zu erwerben, hätte das Zehnfache gekostet. Das ist, zu dem Zeitpunkt gibt es da eigentlich nur so einen grenzenlosen Vertrieb. Da entsteht so ein erster Bruch. Dieses nationalsozialistische Konzept oder das im Nationalsozialismus angewandte Konzept, das als Substitut zu verwenden, wird auch in den USA eingesetzt, dann in den 50er Jahren eigentlich im Wesentlichen. Und es führt dazu, dass das Substitut eigentlich eine Parallelentwicklung annimmt, nämlich weil es wiederum anders verwendet wird und natürlich nicht nur als Substitut verwendet wird, sondern quasi eine Eigendynamik entwickelt. Und es wird dann vom Markt genommen, beziehungsweise wird reduziert auf den Einsatz in Krankenhäusern, das ist um 1961, und das führt dazu, dass zuerst in den USA sehr viele illegale Labore entstehen. Die sind zu dem Zeitpunkt natürlich sehr stark eingebunden in so eine Entwicklung einer Do-it-yourself-Kultur, auch einer veränderten Haltung unter Forschern. Das hat nichts mit in irgendeiner Form organisierter Kriminalität oder Dingen, die heute projiziert werden auf Drogenhandel, zu tun, sondern es ist eher quasi sehr stark in diesem Geist der 60er Jahre. Dadurch wird es eine Droge, die sich auch deren Herstellung sich im Terrain verteilt. Das heißt, diese Drogenlabore können überall entstehen. Sie sind nicht mehr an bestimmte Routen gebunden, wie das bei anderen Drogen, die rohstoffgebunden sind, der Fall sind. Zurückgegriffen wird dabei sehr stark auf das im Dritten Reich von dieser Firma Temmler entwickelte Konzept, was ein Recyclingverfahren war, was einfach Müll so in der Form kristallisiert hat oder konzentriert hat, bestimmte Aspekte von Müll aus der Großindustrie. Das sind Stoffe, die man teilweise in Batterieresten findet, aus denen sich dann Methamphetamin herstellen lässt. Das heißt, dadurch ist es einfach möglich, auch ohne dass, das ist bis heute so die Situation, es gibt keine Wege, die sich kontrollieren lassen und es gibt auch nicht die Möglichkeit eines geopolitischen Zugriffs, wobei der dann teilweise wieder auftaucht.
Gemeinsam verwendet werden, durch Hepatitis übertragen, verselbstständigen sich dann aber sehr schnell. Und das hat natürlich, dass es so auf einen fruchtbaren Boden innerhalb dieser Bewegung stößt, viel damit zu tun, das kann man an den Texten sehr gut rekonstruieren, dass dann einmal eine Bewegung aus der gehobenen Mittelschicht auftaucht. Okay, dann mal schauen. Ja? Ja? Okay. Also es taucht plötzlich eine Bewegung aus der gehobenen Mittelschicht auf und möchte Drogen nehmen, möchte andere Drogen nehmen, möchte LSD nehmen, möchte sogenannte von dieser Bewegung als intelligent ausgemachte Drogen nehmen und ist konfrontiert mit einer Unterschicht oder mit einem Kleinbürgertum, das massenhaft Drogen nimmt und möchte sich natürlich unterscheiden. Und diese Distinktion wird darüber hergestellt, dass plötzlich unterschieden wird zwischen.
Das rote Knöpfchen musst du ein wenig halten, dann ist es wieder an. Siehst du auf dem Display Nummer? Dann musst du das rote Knöpfchen etwas drücken. Halten, loslassen. Du schiebst mal runter, das ist das Remote Control. Drücken, halten, loslassen, Batteriefreistellung eingelegt. Ich komme nicht aus der Bank, weil ich raus.
Ja, weil sonst geht die Zeit aus. Ja, alles ist dann Zeit. Jedenfalls taucht da plötzlich sein Klassenkonflikt um Drogen auf und natürlich taucht ein ökonomischer Konflikt auf, weil diese neuen Drogen, die diese gehobene Oberschicht nehmen möchten, nämlich vor allem Kokain, sehr, sehr teuer sind und plötzlich ungeheuer große Märkte generieren. Das Ganze läuft dann mit einer Reihe von anderen Entwicklungen zusammen, aus denen heraus dann der War on Drugs entsteht, 1971 oder erklärt wird von der Nixon-Administration. Das hat ist nicht zufällig mit diesem Beginn des Paradigma des Neoliberalismus der ja so immer um 73 verortet wird. Es hat aber auch natürlich sehr viel zu tun mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen. Plötzlich verschwindet die Fabrik als zentraler Ort der Kontrolle. Die Arbeit beginnt sich im Terrain zu verstreuen. Es gibt das erste Mal wirklich massiv Massenarbeitslosigkeit und es entstehen einfach sehr viele Milieus, die von außen nicht mehr einsichtig sind. Und dieser War on Drugs, der dann erklärt wird, hat natürlich sehr stark zum Zweck, weil er einfach sehr, sehr flexibel in sich ist, Einblick in diese Milieus zu verschaffen. Und quasi dem Vorschub zu leisten, also dieser Grundnotwendigkeit der Kontrollgesellschaft, nämlich an der Transparenz im offenen Milieu. Die andere Sache ist die, dass mit Methadon etwas Ähnliches auftaucht, weil Methadon wird dann als Ersatz massenhaft vergeben. Im Zuge ist es sozusagen die erste ganz große Waffe im War on Drugs, die es erlaubt, genau zu sehen, wo Drogen genommen werden, wer Drogen nimmt und natürlich auch einfach bestimmte Milieus der Arbeitslosigkeit zu organisieren. Das kann man parallel heute sehen, wenn man heute zum Beispiel anguckt, wie Methamphetamin, also welche dieser Milieus sind, in denen Methamphetamin genommen wird, wobei es da meines Erachtens wesentlich weniger um Kontrolle geht. Es sind eher dann sich verselbstständigende Milieus, die weder angebunden sind, weil die stellen ihre Droge selber her, die sind auch nicht mehr angebunden an Arbeit, die sind auch nicht mehr im geringsten angebunden an irgendeine Anforderung von Arbeit oder die Vorstellung. Das sind quasi die, die niemand mehr braucht und die sich diese Annahme, in einer Leistungsgesellschaft zu leben, die ihnen ja noch medial transportiert wird, immer wieder simulieren, in der Einnahme solcher Drogen, die sie in extreme Leistungsräusche oder auch extreme Schübe von Energie hineinversetzen. Das ist so ein bisschen der quasi Weg, wo also das Substitut dann anfängt, sein Eigenleben wiederum als Rauschmittel anzunehmen. Ich muss nämlich jetzt mich ein bisschen beeilen. Deswegen springe ich sozusagen über diese 30 Jahre Krieg gegen Drogen hinüber. Und dieser Krieg gegen Drogen wird dann relativ schnell als gescheitert anerkannt. Also es ist mittlerweile Konsens, dass es dass der an kein Ziel kommen wird, dass es das nie eine Welt ohne Rauschmittel geben wird. Er hat aber trotzdem noch ungeheuer viele Funktionen und er hat natürlich auch spielt eine wirtschaftlich ganz große Rolle. Wenn man guckt, was Substitute, also es gab jetzt gerade in der Schweiz eine Volksabstimmung darüber, wie legal Substitute sein sollen, dann ist das der Vertrieb, also jeder Euro, den der Staat investiert in Drogensubstitute, mit dem speziellen Methadon gemeint, zahlt sich volkswirtschaftlich mit 14 Euro zurück. Das ist also einfach eine sehr günstige Investition, während und ist natürlich einfach ein Industrieprodukt, was da vertrieben wird. Man kann hingegen nicht sagen, dass an dem Punkt ist man mittlerweile auch, dass das Substitut nicht die in irgendeiner Form besser für diejenigen wäre, die es nehmen. Sie haben einerseits den Verlust des Lusterlebnisses, das macht das Substitut aus, und andererseits ist auch, das weiß man auch inzwischen, dass hochwertiges Heroin zum Beispiel wesentlich weniger gesundheitsschädlich ist als Methadon, beziehungsweise langsamer den Körper auflöst und vernichtet. Da geht es eindeutig um Kontrollmaßnahmen, wobei immer in dieser Parallelexistenz, dass natürlich da drin auch einfach sich organisierende Gesellschaften leben, die so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie die Restgesellschaft nicht mehr stören in ihren Abläufen. Das ist auch einfach, dass es einfach eine Organisationsform von Parallelgesellschaften liefert, die gleichzeitig wirtschaftlich arbeitet. Dann gibt es, und das war sozusagen der Konfliktpunkt, seit meines Erachtens Anfang der 90er Jahre, sehr stark ausgelöst durch die Ecstasy, eine Normalisierung im Umgang mit Rauschmitteln und auch eine Einsicht des Staates, dass das Rausch sich produktiv auch bei der arbeitenden Bevölkerung auswirken kann, dass sozusagen damit sehr organisiert Freizeit kontrolliert werden kann, beziehungsweise selbst kontrolliert werden kann, dass bestimmte Fenster da drin eröffnet werden, die auch Simulationen von Freiheit herstellen, Simulationen von Freiräumen herstellen, Simulationen eines Außen herstellen und dass das quasi, das ist sehr viel in letzter Zeit von der Leistungsdroge, das gibt es natürlich auch, es gibt einfach Mittel, mit denen Menschen morgens aufstehen. Ich denke aber, Leistungsdrogen müssen im hohen Maße so verstanden werden, dass im Prinzip Menschen sich selber organisieren, sie organisieren sich, wie sie abends ihren Stress, den sie auf der Arbeit haben, ablegen, indem sie kiffen oder indem sie Kraton nehmen. Sie organisieren sich kompakt ihre Freizeit, die eigentlich viel zu klein wäre, um in so eine Außenwelt einzusteigen, um das Gefühl haben, so einen Ausstieg auf Zeit zu machen. Das sind alles Aspekte daran. Es gibt natürlich einfach auch den Aspekt, der war in den letzten Jahren sehr wichtig und der kommt vielleicht jetzt etwas aus der Mode mit dem Ende des Neoliberalismus oder mit dessen Annahme, dass man einfach eine bestimmte Form von Kokain war einfach so diese Endphase des Neoliberalismus, war einfach ganz, ganz massiv von Kokain geprägt, wo es einfach darum geht, Souveränität in einem kurzen Rauschzustand zu simulieren, aber auch Formen der Überlegenheit, Formen der quasi modellhaft sich in den Zustand eines weiter, weiter, weiter hineinzuversetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Fulminanten Abriss. Ich gebe das Wort weiter. Ja, bitte.
Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, Sie haben in Alfred McCoy's Standardwerk, CIA in the Herald, er weiß nach, dass der weltweite Umsatz von Heroin höher liegt als das für die internationale Automobilindustrie. Wäre es möglich, oder was halten Sie von der These, dass die War on Drugs damals von Nixon erklärt, was mit dieser Zahlungsunfähigkeit der USA in Verbindung mit dem Goldstandard ist, weniger, ist mindestens genauso darum ging, Einblick in gewissen Milieus und Kontrollmechanismen zu installieren, als sich Geldquellen zu erschließen für bestimmte Gruppen und Institutionen in den USA?
Ja, das denke ich, kann man, also ich habe es jetzt einfach wegen der Zeit weglassen, es fällt natürlich genau zusammen, diese Dollarpreisbindung, also es ist um Wochen verschoben, es ist wie eine zeitliche Reaktion, diese Erklärung des War on Drugs, auf diesen Abbruch der Goldpreisbindung. Man kann es zum Beispiel sehr deutlich sehen, auch welche große Rolle das spielt für die amerikanische Ökonomie oder wie sozusagen Ökonomien beeinflusst werden. Es gibt dieses goldene Dreieck, das ist diese Ecke zwischen Laos, Thailand und Myanmar. Die lange Zeit gilt immer so in unserer modernen Vorstellung als die Heroinwiege der Welt. Das ist sie nie gewesen, da ist immer Heroin angepflanzt worden. Die fängt erst an zu prosperieren während des Vietnamkrieges, aufgrund der extremen Nachfrage. Nach dem Ende, also nach der Kapitulation der Amerikaner, bricht diese Ökonomie auch in sich zusammen. Das dauert fast 9 Jahre, bis sich das goldene Dreieck wieder erholt. Und das Interessante ist, dass es jetzt zu einem erneuten Zusammenbruch am goldenen Dreieck kam, vor mehreren Jahren, nämlich in dem Moment, wo die Aktivitäten, zuerst die Geheimdienstaktivitäten und dann die militärischen Aktivitäten in Afghanistan beginnen. Weil plötzlich wandert das hochqualitative Heroin vom goldenen Dreieck und am goldenen Dreieck kann plötzlich, die haben nur noch den asiatischen Markt versorgt, kann mit diesem anderen Anbieter gar nicht mehr mithalten. So, seitdem wird Amphetamin und Methamphetamin produziert am goldenen Dreieck. Interessanterweise auch unter sehr, sehr, also da entsteht auch ein seltsamer Konkurrenzmarkt für dieses Ordnungsgefüge. Dieser Drogenmarkt am goldenen Dreieck für Amphetamin und Methamphetamin, da sind die massivsten polizeilichen Ausschreitungen gewesen. 2004 hat es zum Beispiel eine Offensive seitens Thailand gegeben, sehr stark forciert durch die USA, wie auch auf bestimmte Druglords in Myanmar, sehr, sehr hohe, obwohl die gar nicht den US-Markt versorgen, sehr, sehr hohe Kopfgelder ausgesetzt sind. Und während dieser Offensive, wo es einfach darum geht, den Traffic von Myanmar nach Thailand zu unterbinden, sind 2.500 Menschen getötet worden, innerhalb von 6 Wochen. Und klar, das geht da einfach, es geht um Märkte, es geht ganz, ganz stark um Ökonomien und Sehr interessant war in dem Zusammenhang die Begründung der United Nations. Es gab dann Anfragen von Menschenrechtsorganisationen, wie es zu diesem massiven Übergriff kommen kann.
Jedes Mitgliedsland der Vereinten Nationen muss sich verpflichten zur Teilnahme am weltweiten
Antidrogenkrieg. Ja, genau. Aber was heißt das Antidrogenkrieg? Also das heißt in dem Moment, also da war dann das sozusagen...
Heißt, du kannst nicht morgen, Merkel kann nicht morgen sagen, wir geben alle Heroin per Fly oder so. Das heißt es,
ja.
Zum Beispiel.
Es heißt einfach Handelsabkommen. So, weil da in dem Falle wurde gesagt, Kinder haben das Recht, in einer drogenfreien Umgebung aufzuwachsen. Amphetamin, was eines der Hauptprodukte ist, ist etwas, was weltweit an Kinder vergeben wird, die ADHS haben. Also es wird sozusagen argumentiert, wir können dort kann es diese massiven Polizeiübergriffe geben, da dort mit dieser Substanz gehandelt wird, die gleichzeitig von Herstellern in der Schweiz, in den USA legal hergestellt wird. Es geht einfach um die Kontrolle von Technologien.
Ja, bitte. Ich möchte doch mal eine kleine Lanze für die Hippies brechen, weil das einfach jetzt auf den Klassenbegriff runtergebrochen wurde. Und zwar, ich finde schon, dass die Bedeutung von LSD in den 60er Jahren darüber hinausging, dass es einfach nur eine Modedroge und es eine von Mittelstandskids war, sondern dass es doch einen immensen kulturellen Einfluss gehabt hat, den man nicht einfach, sag ich mal, also es geht mir eigentlich darum zu sagen, es gibt qualitative Zusammenhänge zwischen Drogen und bestimmten Bewegungen. Und das ist nicht nur, sag mal, eine rein ökonomisch bedingte oder vertriebstechnisch bedingte Sache ist, welche Droge gerade zurzeit en vogue ist. Und dem einfach nur mal plakativ gegenüberzuhalten, die Verwendung von Methamphetamin in Form von Ritalin als Konditionierungsmittel für Kinder, in den US-Schulen Millionen Schulkinder täglich ihre Dosis von Ritalin bekommen, damit sie richtig funktionieren. Also sagen wir, ich möchte das einfach mal so zu bedenken geben, dass es da auch meines Erachtens qualitative Bezüge gibt zu den jeweiligen Substanzen und nicht nur politische und ökonomische, Primate ihres Aufkommens.
Gut, man muss sich in 30 Minuten beschränken, also würde ich vollkommen zustimmen. Also ich habe es halt jetzt auf die, weil ich fand im Verlauf des heutigen Tages kamen die ökonomischen Aspekte etwas zu kurz. Die meines Erachtens für bestimmte Strategien der Kontrollgesellschaft sehr, sehr wichtig sind. Dass es halt einfach häufig auch gebastelte Entscheidungen sind, dass es ein seltsames Ineinandergreifen gibt. Und ich denke, das ist der Klassenaspekt. Deswegen habe ich das so. Natürlich hat es einfach damit zu tun, dass eine bestimmte Endlichkeit von Fortschritt sich in den 60er Jahren abzuzeichnen begann, die dann ja auch in den 70er Jahren massiv gegriffen hat. Das hat natürlich ein kulturelles auch Resonanzboden. Das würde ich nicht im geringsten ausschließen.
Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen?
Was sagen Sie denn zu der These, dass im Prinzip das Selbstmanagement, der exzessive Saufen auch ein Griff in die Trickkiste zur Pausetaste sozusagen sein könnte? Ja. Also das würde jetzt dem Gedanken des permanenten Leistungsdrucks und Drogen als Leistungsverstärker irgendwie eher ein bisschen entgegenstehen oder so.
Nee, das hatte ich ja extra so gesagt. Also so hatte ich eher versucht, diese Annahme der Leistungsdroge, das ist natürlich, wenn man einen Pauseschalter hat, mit dem man sich da hinaushebt aus diesem Anspruch und eine Auszeit generieren kann, und da hat einfach Ecstasy im hohen Maße, weil es einfach Konsummustern viel stärker entsprochen hat als die meisten Drogen, die man bis dahin kannte, und weil es einfach auch sehr in der Wirkung absehbar ist. Also ich will jetzt auch nichts gegen Ecstasy, ich will wirklich nichts gegen Drogen sagen, Douglas. Ich finde ja Drogen toll, aber ich denke auch, es gibt so eine Eingebundenheit. Nein, dieser Pauseschalter, ich glaube, dass Ecstasy so einen klar begrenzten Pauseschalter. Also man deterritorialisiert sich, um jetzt Deleuze-Vokabular aufzugreifen, auf Zeit, in einem begrenzten Rahmen. Andere Drogen sind einfach in der Deterritorialisierung viel massiver, und die ist bei Ecstasy sehr kontrollierbar, und deshalb denke ich zu dem Erfolg und auch dazu, dass es so sehr, sehr frei eigentlich vertrieben wurde. Es gibt da in dem Bereich sehr, sehr wenig Bemühungen von Kontrollinstanzen, darauf Zugriff zu bekommen. Und dann ist es natürlich einfach, es ist sozusagen die gut verpackte Pause als Möglichkeit innerhalb, um weiter in einem Gefüge zu funktionieren. Beantwortet das?
Ja, ja. exzessives Saufen, hatte ich eigentlich gesagt. Ah. Ecstasy, aber
also Ecstasy
stützt es trotzdem. Also.
Ja, okay. Das ist. Ich hatte Ecstasy und Saufen verstanden. Das soll man ja nicht tun.
Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Offenbar nicht. Also was die fehlende oder abgeschattete ökonomische Dimension angeht, von der Hans-Christian Danni eben nochmal gesprochen hat. Wir hoffen, da morgen etwas weiterzukommen, wo es um Arbeitsbegriffe, nicht zuletzt auch um Arbeitsbegriffe gehen wird. Auch sonst Probleme der kapitalistischen Ökonomik zumindest berührt und gestreift werden. Ich würde mich freuen, Sie und euch morgen wieder begrüßen zu können hier. Verweise jetzt nochmal auf die Aktion von Ligna in der Hamburger Innenstadt und nicht zuletzt auch und gerade auf das Konzert von Gustav aus Österreich heute Abend um 22 Uhr in der Aula hier. Wäre schön, wenn auch da möglichst viele kommen würden. Ansonsten einen schönen Abend. Applaus